Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Una grandissima festa. Die Opposition in Italien feiert den Abgang von Silvio Berlusconi. Nun hoffen viele auf Mario Monti.
Ich denke, das ist in diesem Moment die einzige Person, die ein Charisma hat, die Kompetenzen und die Fähigkeiten hat und auch die Unterstützung der Finanzmärkte.
Auch Franco Narducci, Abgeordneter in Rom. Für den Ständerat klären sich vier weitere Namen. Brigitte Häberli-Koller vertritt als erste Frau den Thurgau. In der Waadt bleiben es Géraldine Savary und Luc Recordon. Die große Überraschung erlebt Schaffhausen mit der Wahl von Thomas Minder. Und Roger Federer gewinnt erstmals das Tennisturnier in Paris-Bercy. Er schlägt den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga in zwei Sätzen. Schließlich Frederica Chance lebt in ständiger Angst.
After a while it gets tough, you know. I mean, you can't keep looking over your shoulder.
Aber man kann ja nicht immer hinter sich schauen. Besuch bei der bedrohten Journalistin in Sri Lanka. Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fazer. Zuerst hat jetzt aber Susanne Schmucke die Nachrichten des Tages.
Der italienische Staatspräsident Giorgio Napolitano führt seit dem Morgen Gespräche mit Spitzenvertretern des Parlaments und der Parteien über die Bildung einer Übergangsregierung. Dabei will Napolitano ausloten, ob der frühere EU-Kommissar Mario Monti genügend Rückhalt hat, um den Auftrag zur Regierungsbildung zu erhalten. Der Staatspräsident will noch im Laufe des Abends den Namen des Berlusconi-Nachfolgers bekannt geben. Der parteilose Thomas Minder ist neuer Schaffhauser Ständerat. Er setzte sich gegen den Freisinnigen Christian Heidegger und gegen Matthias Freivogel von der SP durch. Minder ist bekannt als Hauptpromotor der sogenannten Abzocker-Initiative. Bereits im ersten Durchgang war der bisherige Schaffhauser Ständerat Hannes Germann von der SVP wieder gewählt worden. Den zweiten Thurgauer Ständeratssitz hat Nationalrätin Brigitte Häberli-Koller von der CVP erobert. Sie gewann gegen den FDP-Kandidaten Max Vögeli. Schon in der ersten Runde hatte Roland Eberle von der SVP die Wahl in den Ständerat geschafft. Beim zweiten Ständeratswahlgang im Kanton Waadt haben sich die beiden bisherigen durchgesetzt. Géraldine Savary von der SP erhielt fast 56% der Stimmen, der Grüne Luc Recordon 51%. Die Freisinnige Isabelle Moret kam auf gut 44% und Guy Parmelin von der SVP auf 42%. Und dieser Guy Parmelin ist bereit, für die SVP in die Bundesratswahlen zu steigen. Das bestätigte er Schweizer Radio DRS. Seine Niederlage in der Ständeratswahl sei auf eine spezielle Konstellation in der Waadt zurückzuführen und als Nationalrat sei er ja klar wiedergewählt worden. Nun gelte es, parteiintern Klarheit zu schaffen.
Ja, stehe ich zur Verfügung, aber nur, wenn wir eine gute und klare Strategie haben, und das müssen wir noch mit Leitung Schweizer Partei und mit meiner Partei auch im Kanton Waadt diskutieren. Und ich denke, in ungefähr zwei, drei Wochen sieht man das viel besser.
Neben dem Waadtländer Guy Parmelin kann sich auch der Freiburger SVP-Nationalrat Jean-François Rim eine Bundesratskandidatur vorstellen. Bei der Gesamterneuerungswahl der siebenköpfigen Freiburger Kantonsregierung des Staatsrats hat niemand die absolute Mehrheit erreicht. Auf den ersten fünf Plätzen liegen die fünf bisherigen, die wieder kandidierten, Isabelle Chasseau, CVP, vor Beat von Landen, CVP, Erwin Jutzet, SP, Georges Godel, CVP und Anne-Claude Demierre, SP. Es folgen Marie Garnier von den Grünen und Maurice Ropra von der FDP. Der zweite Wahlgang findet am 4. Dezember statt. Gewählt wurden heute auch die 110 Mitglieder des Freiburger Kantonsparlaments. Die Resultate werden im Lauf des Abends erwartet. Bereits jetzt steht aber fest, dass die BDP mit mindestens zwei Sitzen in den Freiburger Grossen Rat einzieht. In Deutschland ist ein mutmaßlicher Komplize jener drei Neonazis festgenommen worden, die für eine Mordserie verantwortlich gemacht werden. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Zwei der drei Neonazis aus dem Bundesland Sachsen hatten sich vor gut einer Woche nach einem Banküberfall erschossen. Eine mutmaßliche Mittäterin stellte sich später der Polizei, verweigert seither aber jede Aussage. Die Neonazis werden verdächtigt, eine Terrorzelle gegründet und in verschiedenen deutschen Städten 8 Besitzer von Imbissständen erschossen zu haben, vorwiegend Türken. Ebenso sollen sie 2007 in Heilbronn eine Polizistin getötet haben. Zum Sport. Mit einer Premiere heute für Roger Federer. Der Schweizer hat zum ersten Mal das Tennisturnier von Paris-Bercy gewonnen. Juliette Schild.
Roger Federer bezwang im Finale den Franzosen Joe Wilfried Tsonga in 2 Sätzen mit 6:1 und 7:6. Für Roger Federer war dies der 69. Turniersieg und der 2. innerhalb von einer Woche. Letzten Sonntag gewann er bereits in Basel. In einer Woche tritt Roger Federer als Titelverteidiger zum Masters in London an. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat den Deutschland Cup mit einer Niederlage abgeschlossen. Gegen die Slowakei verloren die Schweizer mit 1:2. Das Tor für die Schweiz schoss Inti Pestoni in seinem ersten Länderspiel. Und in der Formel 1 hat McLaren-Mercedes-Pilot Lewis Hamilton den GP in Abu Dhabi gewonnen. Zweiter wurde Fernando Alonso im Ferrari, dritter der 2. McLaren-Fahrer Jenson Button. Kamui Kobayashi wurde 10., damit holte er für das Sauber-Team einen WM-Punkt. Sergio Perez im anderen Sauber wurde 11. Der Schweizer Sebastian Buemi im Toro Rosso schied aus. Und auch Weltmeister Sebastian Vettel kam nicht ins Ziel. Für ihn war das Rennen nach einem Reifenschaden bereits in der ersten Runde zu Ende.
Das Wetter. Im Norden liegt auch morgen Hochnebel mit einer Obergrenze zwischen 800 und 1100 Metern. Der Nebel löst sich nur örtlich auf. Außerhalb der Nebelgebiete scheint weiterhin die Sonne. Die Temperatur beträgt unter dem Nebel etwa 6 Grad. An der Sonne werden rund 12 Grad erreicht. Und auch am Dienstag hat es im Norden zähen Hochnebel. Sonst bleibt es sonnig.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Und mit diesen Themen geht's hier weiter. Italien verabschiedet Berlusconi und was kommt jetzt? Bei uns erstmal ein Gespräch und ein Kommentar. Thomas Minder ist gegen Abzocke, aber wofür ist der neue Ständerat? Die Deutschen sind erschüttert, es geht um rechtsextreme Gewalt, die niemand für möglich gehalten hätte. Und eine mutige Chefredaktorin in Sri Lanka, 2 Jahre nach dem Kriegsende, sind die Medien noch immer nicht frei. Schließlich im Würgegriff der Drogenmafia. Ein Besuch in Monterrey, einer der gefährlichsten Städte Mexikos. In der Sendung International gleich im Anschluss an diese Sendung. In Rom haben Tausende eine durchgefeierte Nacht hinter sich. Die Korken knallten, als der Rücktritt von Ministerpräsident Silvio Berlusconi klare Sache war, nachts um 9:30. Vor dem Präsidentenpalast formierte sich ein Ad-hoc-Jubelkörchen. Heute führt Staatspräsident Napolitano Gespräche für eine Übergangsregierung. Im Vordergrund steht der Mailänder Wirtschaftsprofessor Mario Monti. Ob er die nötige Unterstützung für die Regierungsbildung erhält? Ich sprach mit Franco Narducci. Er ist für den linken Partito Democratico im Parlament in Rom, ist aber in Wohlen im Kanton Aargau zu Hause. Ich habe ihn in Rom erreicht und fragte ihn, was er empfinde am Tag nach Berlusconis Rücktritt.
Ja, persönlich muss ich sagen, eine Erlösung. Für mich war immer erstaunlich die Skandale, die sexuellen Skandale von Berlusconi, die Interessenkonflikte. Und es ist einfach jetzt eine Ära, die Berlusconi-Ära, zu Ende gegangen. Und ich denke, dass das für ganz Italien eine Erlösung ist, weil wir müssen jetzt unbedingt diese staatliche Verschuldung und die Spekulationen vom Finanzmarkt, die jugendliche Arbeitslosigkeit, die ist enorm, durchschnittlich 30%, und die vielen Probleme, also die müssen jetzt gelöst werden.
Und jetzt geht es ja darum, wer soll das an die Hand nehmen? Staatspräsident Napolitano ist jetzt daran, in Gesprächen zu sondieren, ob eine neue Regierung unter Mario Monti möglich wäre. Wissen Sie da schon etwas? Gibt es da Informationen?
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Heute wird bekannt gegeben, offiziell, dass Mario Monti den Auftrag bekommt, eine neue Regierung zu bilden.
Mario Monti gilt ja als nüchterner Technokrat. Halten Sie ihn für den richtigen Mann, um Italien vorwärts zu bringen?
Ich denke, das ist übertrieben, Technokrat. Mario Monti ist auch 2-mal EU-Kommissar gewesen. Mario Monti ist kein Neoliberal. Mario Monti hat auch mehrere Male gezeigt, dass er Empfindlichkeiten für soziale Anlässe, soziale Probleme hat. Ich denke, das ist in diesem Moment die einzige Person, die ein Charisma hat, die Kompetenzen und die Fähigkeiten hat und auch die Unterstützung der Finanzmärkte. Das muss ich also ganz klar sagen.
Und was muss diese Regierung, diese Übergangsregierung als erstes anpacken jetzt?
Vor allem diese Regierung muss jetzt also die Reformen vornehmen, die Berlusconi in den letzten 3 Jahren überhaupt also vergessen hat. Was heißt Reformen? Es sind verschiedene und unterdessen berühmte Briefe von der Europäischen Zentralbank hat das ganz klar aufgelistet. Also wir haben Probleme mit Liberalisierung der Berufe. Es ist alles korporativ, das bewegt die Wirtschaft überhaupt nicht. Wir haben ein Problem der Systematisierung der Rentensystem. Wir haben ein Problem der Wachstum. Vor allem, es braucht Maßnahmen, damit Italien wieder ein Wachstum hat, weil unsere staatliche Verschuldung ist auf 121 gewachsen, weil wir natürlich das Bruttoinlandprodukt sehr schwach ist.
Jetzt kommt ja erstmal dieses harte Sparprogramm auf Italien zu, dem Sie zugestimmt haben im Abgeordnetenhaus. Werden die Italienerinnen und Italiener das einfach so schlucken oder gibt es da einen Aufstand?
Das ist die große Frage. Das ist wirklich ein Fragezeichen. Ich denke, wie Berlusconi gefallen ist und das ganz drum und dran seit Juli dieses Jahr, hat natürlich die Italiener auch gezeigt, in welche Situationen dass wir stecken. Ich denke, Mario Monti braucht vor allem eine breite Unterstützung im Parlament. Ohne diese Unterstützung wird es fast unmöglich, diese harte Reformen, Sparmaßnahmen, wobei Berlusconi sehr viel mit Sparmaßnahmen vorgegangen ist. Aber diese Reformen, diese Struktur von Reformen, die braucht man. Und ich denke, dass unterdessen die Italiener auch wissen, dass ohne diese Strukturreformen, dass wir 5 Zentimeter nahe an Griechenland sind.
Das war Franco Narducci, Auslanditaliener in der Schweiz und linke Berufsparlamentarier in Rom. Er spricht also vom Ende einer Ära. Aber ist es auch der Beginn einer neuen? Dazu der Kommentar von Massimo Agostinis aus Rom.
Super Mario ist der Titel, den italienische Medien dem Ministerpräsidenten in spe verliehen haben. Sie verweisen dabei auf seinen Kampf gegen Kolosse wie Microsoft, General Electric oder die europäischen Autokonzerne, denen er als EU-Wettbewerbskommissar Öffnung und Konkurrenz verschrieben hat, erfolgreich übrigens. Doch die EU ist nicht Italien. In Brüssel war Monti nur sehr bedingt einem Parlament Rechenschaft schuldig. Seine Ansprechpartner waren die Regierungschefs der Union. In Italien muss er aber die Rechnung mit den Parlamenten machen. Parlamenten, die geübt sind in unappetitlichen Giochi di Palazzo, also üblen Intrigenspielen. Auch Berlusconi, ein Meister dieses Fachs, ist letztlich darüber gestolpert, trotz Einsatzes von viel Geld. Wie sich der unerfahrene Monti inmitten dieser Schlangennestern bewegt, ist eine Unbekannte. Als Silvio Berlusconi gestern Abend sein Rücktrittsschreiben beim Staatspräsidenten einreichte, da freute man sich auf den Straßen Roms. Die Bilder, die um die Welt gingen, täuschen aber, es waren nicht sehr viele, höchstens 10.000. Jede Gewerkschaft mobilisiert für weit weniger Wichtiges Hunderttausende. Die Italiener sind argwöhnisch, zu Recht. Berlusconi ist zwar nicht mehr Regierungschef, er zieht sich aber nicht nach Antigua in seine Prachtsvillen zurück. Er bleibt. Er bleibt Abgeordneter und genießt damit Immunität vor Strafverfolgung. Die Richter werden es nicht viel einfacher haben. Berlusconi bleibt auch Chef seines Medienimperiums, mit dem er die öffentliche Meinung beeinflussen kann. Und vor allem, Berlusconi bleibt auch im Hintergrund Chef seiner Partei Popolo della Libertà, die er aufgebaut hat und auch heute noch finanziert. Sein Satz von gestern Abend gegenüber seinen Ministern, wenn uns Monti nicht mehr passt, ziehen wir einfach den Stecker aus, zeigt, dass er nicht gewillt ist, dem möglichen Ministerpräsidenten freie Hand zu lassen. Die Opposition unterstützt Mario Monti mehr oder weniger geschlossen. Doch Monti wird dem Land eine Rosskur verschreiben müssen mit Liberalisierung, Privatisierung, Abbau des Kündigungsschutzes und vielem mehr, will er die Forderungen der EU erfüllen. Das sind alles Vorhaben, die die Mitte-Links-Partei Partito Democratico einer inneren Zerreißprobe unterwerfen werden. Der linke Flügel wird nicht allzu lange stillsitzen und alles akzeptieren. Also ist auch hier unklar, wie lange Monti die Unterstützung von links behält. Alles in allem, mit dem Abgang von Berlusconi als Regierungschef kann das Land erstmal aufatmen, mehr aber nicht.
Das war ein Kommentar von Italien-Korrespondent Massimo Agostinis. Die Sache war doch recht deutlich. Der Kanton Schaffhausen schickte also Thomas Minder, den Vater der Abzockerinitiative, nach Bern in den Ständerat. Und obwohl der Abstand zu seinen Konkurrenten Christian Heidecker von der FDP und Matthias Freivogel von der SP klar ist, hat dieser Entscheid in Schaffhausen überrascht, gilt Minder doch als politische Wundertüte. Aus Schaffhausen, Roger Steinemann.
Man reibt sich in Schaffhausen die Augen und sucht nach Erklärungen. Matthias Freivogel, der für die SP in den Ständerat wollte, kommentiert Minders Wahl folgendermaßen.
Der Reiz des Neuen, der Reiz des Unabhängigen, der Reiz des Parteilosen, der Reiz des Robin Hood.
Thomas Minder, der Produzent von Mundwasser aus Neuhausen am Rheinfall, ist unter dem Motto unabhängig und dynamisch gegen die etablierten Parteien angetreten. Deren Kandidaten hat er weit hinter sich gelassen, mit Ausnahme des bisherigen Schaffhauser SVP-Ständerates Hannes Germann. Dieser wurde schon im ersten Wahlgang gewählt und selbst er kann seinen künftigen Mitstreiter Thomas Minder nur schwer einschätzen.
Man kennt ihn ja politisch eigentlich nicht so wahnsinnig auf kantonaler Ebene, er hat nie etwas gemacht, insofern ist er natürlich auch ein bisschen eine Blackbox.
Minder ist ein Grüner, stellt sich gegen die Atomenergie, vertritt aber, wenn es zum Beispiel um das Thema Einwanderung geht, auch Standpunkte rechts der SVP. Minder gilt als Managerschreck, als Kämpfer gegen Großbanken und Abzocker. Noch gut ist in Erinnerung, wie er vor 3 Jahren an der Generalversammlung der UBS von Sicherheitsleuten aus dem Saal geschleppt wurde. Dies, weil er dem damaligen Bankchef Ospel ein Obligationenrecht auf den Tisch knallen wollte. Minder ist einer, der sich bisher ebenso abschätzig über Politik wie Politiker geäußert hat. Das seien alles Plauderer und Parteifahnenschwinger, sagte er auch in diesem Wahlkampf.
Das stimmt, ich habe Bundesbern kritisiert, aber auch zu Recht. Man merkt, es kommt nichts raus aus Bundesbern. Es muss Politik, muss eine Leistungskomponente haben. Und wie in einem Wahljahr ist, bringt man gar nichts mehr vor die Urne. Wir haben 4 eidgenössische Termine gehabt. Wir haben gerade über eine einzige Vorlage dieses Jahr abgestimmt. Und ich denke, das spürt auch das Volk. Das Volk, das aus dem Bundesbern, mindestens was die Direktdemokratie, sprich Initiative ist, dass da zu lang geht, bis die vor das Volk kommen.
Nun ist Minder selbst zum Politiker geworden. Im Ständerat will er jedenfalls kein Hinterbänkler sein und, falls nötig, gehörig auf den Putz hauen.
Da darf man durchaus einmal ein bisschen lauter werden, wenn man wirklich merkt, es läuft etwas aus dem Ruder. Da muss mal irgendein im Rat das Kind beim Namen nennen und sagen, raufet euch zusammen. Weil sonst tut sich die Politik noch mehr entfremden vom Volk und vom Bürger. Das kann es nicht mehr sein.
In Schaffhausen hat Minder den Nerv der Protestwähler getroffen. Allerdings laufen hier auch bereits Wetten darüber, wie lange es wohl dauert, bis Minder den Bettel hinwirft. Er, der selbsternannte Dynamiker, zermürbt von den langsamen Mühlen der Politik. Nichts da, sagt der 50-Jährige.
Ich bin einer mit einem langen Atem. Ich nündle mich da drin rein. Ich mache das, was ich mache, seriös. Ich arbeite in einer Firma, die es seit 111 Jahren gibt. Das, was ich anlange, das, was ich mache. Und ich habe nur mein Unternehmen, ich habe nur die Politik, ich habe nichts anderes. Ich habe keine dritte Tätigkeit, die mir Energie raubt oder Geld raubt. Und von dem her nündle ich fest in die eidgenössische Politik rein.
Eine große Frage bleibt, nämlich in welcher Fraktion Minder politisieren wird. In eine Fraktion muss er, wenn er in den wichtigen Kommissionen Einsitz nehmen will. Er liebäugelt mit den Grünliberalen und der SVP, stellte aber auch heute wieder klar, dass er sich selbst treu, parteilos und unabhängig bleiben will.
Die Zahl von unaufgeklärten schweren Verbrechen in Deutschland wird immer größer und sie fügen sich langsam zusammen zu einer blutigen Spur rechtsextremer Gewalt. Die Erkenntnisse begannen vor einer Woche mit einem Banküberfall. Heute wurde eine 4. verdächtige Person identifiziert und verhaftet. Kasper Selg in Berlin.
2 Männer überfielen vor 10 Tagen eine Bank in Eisenach in Thüringen und flohen. Die Polizei verfolgte sie und umstellte das Wohnmobil, in dem sie sich versteckten. Als die beiden keinen Ausweg mehr sahen, zündeten sie ihr Gefährt an und erschossen sich. Zuvor allerdings riefen sie ihre Komplizin an und trugen ihr auf, die gemeinsame Wohnung in Zwickau in die Luft zu jagen, was sie tat. Ziel: Verwischen aller Spuren. Das Ziel wurde nicht erreicht. Trotz gewaltiger Zerstörung fand die Polizei Dinge, die man nicht für möglich gehalten hätte. Unter anderem die Tatwaffe eines Polizistenmordes in Heilbronn. Die Tatwaffe von 9 exekutionsartigen Erschießungen türkischer Mitbürger. Anhaltspunkte für ein gutes Dutzend zum Teil brutaler Banküberfälle. Und CDs mit Videomaterial, das an Unmenschlichkeit und Zynismus nicht zu überbieten ist. Zur Melodie von Pink Panther erklären die Bewohner der gesprengten Wohnung, dass sie die Polizistin und die Ausländer im Namen des sogenannten nationalsozialistischen Untergrundes erschossen hätten. Es wechseln sich Bilder von Opfern, von Waffen, von Sprengsätzen und Pink Panther-Cartoons ab und Sprüche wie Taten statt Worte. Vieles wird jetzt klar, man hofft in diesem Zusammenhang auch eine Reihe weiterer Straftaten aufklären zu können. Die Mittäterin hat sich der Polizei gestellt. Sie soll nach anfänglicher Weigerung jetzt auch bereit sein zu reden, aber nur gegen Strafmilderung. Und heute wurde eine vierte Person gefasst, ein Mann, von dem man bisher weiß, dass er den beiden Haupttätern falsche Papiere und anderes besorgt hat. Wie viele Personen effektiv in die über 10 Jahre andauernde Serie von Schwerverbrechen involviert sind, ist noch ebenso unklar wie das größte Rätsel, weshalb all diese Gewalt ohne jedes Bekennerschreiben. 10 Jahre lang hat niemand vermutet, dass bei all diesen Einzeltaten rechtsradikale Motive involviert waren. Andere Fragen sind offen. Weshalb hat man diese Leute über 10 Jahre lang nie im Visier gehabt? Gibt es vergleichbare Gruppen, die noch aktiv sind? Mit den 2 Inhaftierten besteht immerhin die Chance, dass man noch mehr erfährt.
Das war verhängnisvolle Post, die Frederica Chance eben erst erhalten hat. Eine Todesdrohung gegen sie, die Chefredaktorin der sri lankischen Wochenzeitung Sunday Leader. Bereits ihr Vorgänger bei der Zeitung wurde Anfang 2009 umgebracht. Nun schrieb die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen einen offenen Brief an Sri Lankas Präsidenten Rajapakse. Er solle alles tun, um die Journalistin zu beschützen. Dabei stecken vermutlich Regierungskreise selbst hinter den Drohbriefen. Karin Wenger hat Frederica Chance in Colombo getroffen.
Unterschrieben ist die Todesdrohung vom Sena-Regiment der sri lankischen Armee. Es gehört zu den ältesten Armeeregimenten des Landes und wurde im Krieg von General Sarat Fonseca kommandiert. Dieser hatte Frederica Chance kurz nach Ende des Krieges im Frühling 2009 ein Interview gewährt, das noch heute seine Nachwirkungen hat. Für Fonseca und für Chance.
Having said that, LTT leaders who came out with their families carrying pieces of white cloth in an attempt to surrender were shot dead on the orders of the defense secretary, who is also the president's brother.
Fonseca habe ihr damals gesagt, dass Anführer der Tamil Tigers, die sich mit ihren Familien ergeben wollten und als Zeichen dafür weiße Fahnen trugen, mutwillig erschossen worden seien. Der General habe gesagt, Gotabaya Rajapakse, der Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Bruder des Präsidenten, habe dies befohlen, erinnert sich Chance. Fonseca sitzt seit Februar 2010 im Gefängnis. Auch wegen seinen Aussagen im Sunday Leader. Von einer freien Presse in Sri Lanka, so Chance, könne heute mehr als 2 Jahre nach Kriegsende nicht die Rede sein. Es herrsche ein Klima der Angst, die meisten Journalisten hätten aufgehört, kritische Fragen zu stellen. Dass es der Sunday Leader weiterhin tue, gehöre zur Tradition der Zeitung. Und weil diese unabhängig finanziert sei und vom Bruder des ermordeten Lasanta geführt werde, das verpflichte.
You either are with them or you're not with them. And when I say them, I mean the Rajapaksas.
Mit uns oder gegen uns, das sei das Credo von Regierungschef Rajapakse und seiner Brüder. Und das habe dazu geführt, dass sich Journalisten in Sri Lanka heute vor allem selbst zensurierten. Die Redaktion des Sunday Leaders versuche sich so gut wie möglich nicht dem Diktat der Rajapakses zu beugen. Doch dafür zahlten sie einen Preis, sagt Chefredaktorin Frederica Chance.
This newspaper has been attacked 9 times. And that includes our presses being burnt twice.
9 Mal sei die Zeitung bereits angegriffen, die Büroräume und Computer zerstört worden. 2 Mal hätten bewaffnete Männer das Gebäude gestürmt und die Druckerpresse angezündet. Jeans, die Mutter ist von 2 Söhnen, sagt, sie habe Angst. Zwar sind die ominösen weißen Minibusse, in denen bis zu Kriegsende regelmäßig kritische Journalisten verschleppt wurden, weitgehend von den Straßen verschwunden. Auch wurde kein Journalist mehr umgebracht im vergangenen Jahr. Das ist in Sri Lanka nicht selbstverständlich. Trotzdem liegt das Land auf der Rangliste der Organisation Reporter ohne Grenzen immer noch auf Platz 58 von 178. Es bleibt also eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Das spürten diesen Sommer auch zwei Journalisten der tamilischen Zeitung Uttayam, die von Unbekannten spitalreif geschlagen wurden. Und auf die Redaktionsgebäude von Lanka E-News wurde dieses Jahr ein Brandanschlag verübt. Die Redaktionseinrichtung wurde fast vollständig zerstört. Es ist deshalb verständlich, dass kaum einer der ca. 50 Journalisten, die in den vergangenen Jahren ins Ausland geflohen sind, zurückgekehrt sind. Und wer trotzdem zurückkehrt, der arbeitet heute in anderen Berufen. Für Jeans ist das keine Option. Aber sie habe versucht, sich zu schützen.
I have tried, you know, altering my times when I leave. But after a while it gets tough, you know. I mean, you can't keep looking over your shoulder.
Zum Beispiel, indem sie zu unterschiedlichen Zeiten ins Büro komme. Aber niemand könne ständig über die Schulter schauen, niemand könne in ständiger Angst leben. Bis jetzt glaubt Frederica James, dass die Regierung bloß bluffe, die Drohschreiben noch keine Lebensgefahr bedeuteten. Ihr Vorgänger hatte das auch geglaubt. Er hatte einen ähnlichen Brief wie James erhalten. Eine Woche später, im Januar 2009, wurde er umgebracht. Erschossen auf dem Weg ins Büro.
Karin Wenger aus Sri Lanka. Damit sind wir am Ende dieser Sendung und spulen ausnahmsweise gleich wieder zurück an den Anfang. Seit fast 30 Jahren steht dieses Zeichen für das Echo der Zeit. Nicht mehr ab morgen Montag. Da tönen wir ganz neu. Wie gehabt bleiben natürlich Analysen, Gespräche und Reportagen aus der Schweiz und der ganzen Welt unsere wichtigsten Bausteine. Ab 18 Uhr auf DRS 1 und DRS 4, ab 19 Uhr auf DRS 2, DRS 4 und der DRS Musikwelle und ab 20 Uhr im Internet drs.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Watzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.